Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Vor fast genau 80 Jahren hat mit dem Überfall der Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg begonnen. Und deshalb ist unser Gast heute Vormittag der Militärhistoriker Professor Sönke Neitzel, der uns aus unserem Berliner SWR-Studio zugeschaltet ist. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Herr Neitzel, wie viel Lebenszeit haben Sie mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus verbracht?
Oh, war ja, ich glaube viel. Meine Frau sagt immer, ich hätte mit 8 wäre ich in die Forschung eingestiegen und mit 9 in die Lehre. Also ich weiß nicht, das ist, glaube ich, dann eher ironisch gemeint, aber es ist schon sehr lang.
Aber mit anderen Worten, das Interesse an Militär, an Militärhistorischem hat sich bei Ihnen sehr früh ausgeprägt?
Das ist sehr früh gewesen, ja. Wobei, ich meine, naja, viele Buben interessieren sich irgendwie in einer spielerischen Weise für den Krieg. Und unsere Elterngeneration war im Krieg und viele Familien sind davon beeinflusst. Aber ich habe dann Geschichte studiert und dann wird es halt ein bisschen professioneller.
Wobei die eigene militärische Karriere, glaube ich, überschaubar war. Sie waren bei der Bundeswehr.
Ja, die war in der Tat überschaubar, weil, ja, ich habe meine Wehrpflicht gemacht vor dem Studium ganz normal. Und ich habe also ganz heldenhaft eine ortsfeste Unterflottankanlage geführt, sprich war Tankwart. Aha. Und ohne mich wäre natürlich die gesamte Bundeswehr zusammengebrochen.
Aber sagen Sie, wenn wir dabei sind, diesen Wunsch dann auch bei der Bundeswehr zu studieren, das gab es bei Ihnen nie und dann eine militärische Karriere einzuschlagen?
Nee, ich war, glaube ich, dann doch eher Zivilist. Ich bin heute ganz froh drum, dass ich es gemacht habe, weil ich zumindest mal für 15 Monate mal Einblicke intern in diese Organisation hatte und so ein bisschen mitreden kann, aus einer Grassroot-Perspektive. Nein, ich habe schon an meiner Tankstelle in Hofgeismar mal Lateinvokabeln gelernt fürs Latinum. Und habe ja auch in der Zeit schon angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Das heißt, ich war schon ein bisschen verkopft.
Das heißt, eine ganz sinnlose Zeit war es für Sie in jedem Fall nicht. Sie haben gerade gesagt, Studium, Promotion. Und dann hatten Sie im Ausland, auf der britischen Insel, 2 berufliche Stationen. Erst Glasgow, glaube ich, und dann London.
Genau. Ich bin relativ spät im Lebensalter, habe ich einen Ruf, eine Professur in Glasgow bekommen. Und dann überraschenderweise ein Jahr später an die London School of Economics nach London. Mhm. Sodass ich 4 Jahre in London verbracht habe, mit 2 Lehrstühlen, die ich da führen durfte und dann im Oktober 2015 nach Potsdam, wo ich jetzt bin. Und das war eine wichtige, würde ich sagen, für mich Zeit, weil es doch eine andere akademische Diskussionskultur gibt und die Briten interessieren sich unglaublich sehr stark für den Zweiten Weltkrieg, hat eine ganz andere kulturelle Bedeutung. Und auch die Unterschiede von Schottland und London waren auch schon immer sehr interessant.
Was London und die Insel angeht, der 31. Oktober ist der Stichtag. Hoffen oder bangen Sie?
Ach mal, ich versuche eher so meine britischen Freunde zu verstehen und da sind in der Tat einige auch für den Brexit. Ich selber halte das für einen großen Fehler, aber ich meine, wir werden einen Weg finden, uns in so oder so zu arrangieren, weil ich glaube auch der Kontinent hat ein großes Interesse an Großbritannien. Ja. Aber ich versuche einfach als Wissenschaftler diese Cultural Knowledge aufzubringen. Also nicht nur Briten-Bashing zu machen, sondern einfach die historischen Gründe auch zu verstehen, warum es zu so einer Entscheidung kommt. Und da sind wir Deutschen manchmal nicht sehr gut. Wir beurteilen die Briten einfach nur von unserer eigenen Sicht. Und wenn man mal da gelebt hat, dann auch mal in Glasgow gelebt hat, in Schottland gelebt hat, dann kann man das schon irgendwie nachvollziehen, ohne dass man es unbedingt gut findet. Aber man kann es emotional nachvollziehen.
Weil wir vorhin Ihre verschiedenen beruflichen Stationen aufgezählt haben, wir sollten, glaube ich, Schorndorf nicht vergessen. Da haben Sie 2 Jahre gelebt.
Ja, das stimmt. Von 2001 bis 2003. Um genauer zu sein, in Unterbergen. Okay. 300 Einwohner.
Und haben diese Zeit in schöner Erinnerung?
Ja, die habe ich in sehr schöner Erinnerung, weil, also an die Sprache musste ich mich ein bisschen gewöhnen, aber ich kann es ein bisschen sogar noch. Aber es ist eine Region gewesen, die auf mich damals wie heute eine unglaubliche Dynamik ausstrahlte. Und die Württembergische Landesbibliothek, in der ich oft war.
In Stuttgart.
In Stuttgart war eine tolle Bibliothek. Ich hatte es nicht weit an Bodensee. Da habe ich im Überlinger See sehr viel Tauchgänge unternommen in dieser Zeit. Also es war eine schöne Zeit.
Was die Württembergische Landesbibliothek angeht, ich vermute, Sie haben auch den ein oder anderen Tag dort verbracht, um sich mit dem Thema Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus zu beschäftigen. Würden Sie sagen, das ist die historisch am besten dokumentierte Epoche von allen?
Also nun sollten wir als Historiker mit Superlativen vorsichtig sein, aber es ist schon unglaublich stark, was ich würde sagen zum Dritten Reich in Deutschland geschrieben wird. Ja. Also 33 bis 45 zu der politischen, gesellschaftlichen, kulturellen Geschichte. Der Weltkrieg, muss man sagen, wenn man jetzt an die eher militärischen Dinge anbelangt, ist in Deutschland erstaunlich unterrepräsentiert. Also ich glaube, wenn Sie mal denken, die großen Bücher zum Zweiten Weltkrieg sind fast alle nicht von Deutschen geschrieben worden, sondern von Briten und Amerikanern.
Weinberg
natürlich, World at Arms, aber Richard Overy sitzt gerade, ein britischer Kollege, an der großen globalen Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Also die Briten haben sich, insbesondere die Briten, viel mehr für den Zweiten Weltkrieg interessiert. Und es gibt eigentlich, wenn man jetzt an den Krieg wirklich denkt, eine erstaunlich überschaubare Expertise in Deutschland. Das ist eigentlich ganz, ganz erstaunlich, weil wir hatten ja irgendwie ein bisschen was damit zu tun, glaube ich.
Gibt es noch blinde Flecken bei diesem ganzen Thema Zweiter Weltkrieg, was die Militärhistorie angeht?
Oh ja, also wenn man das mal ein bisschen ironisch formuliert, wissen wir über den Widerstand, den zivilen Widerstand in Hamburg-Rahlstedt gegen den Nationalsozialismus mehr als über die meisten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, in denen hunderttausende Soldaten ums Leben gekommen sind.
Also woran liegt das?
Die Deutschen haben sich, auch die deutschen Historiker haben über dieses Thema eigentlich einen Bogen gemacht. Das ist ja ganz interessant. Wir haben zwar wieder eine Bundeswehr gehabt ab 55, aber irgendwie war so ein Gefühl, Militär, das ist alles irgendwie ein unglückliches Thema. Es war negativ besetzt, das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Und auch die akademische Zunft hat sich eher um andere Dinge gekümmert. Und es ist ja nicht verwunderlich, dass dann auch der Läschle Militärgeschichte, den ich jetzt habe, eben erst 1997 eingerichtet worden ist.
Ja.
Davor gab es sowas gar nicht. Es war ein Stiftungslehrstuhl des Verteidigungsministeriums und der ist dann nach 5 Jahren vom Land Brandenburg übernommen worden.
Diese Vorsicht gegenüber diesem Thema hängt auch damit zusammen, Frage, dass man Angst davor hatte, Beifall von den alten Wehrmachtskameraden zu kriegen?
Die ersten Historiker waren ja alle selber Wehrmachtssoldaten. Ich glaube, es war einfach ein Thema. Ich meine, das Land war geteilt, zerstört. Alle Männer hatten irgendwie an diesem Krieg in einer oder anderen Form teilgehabt. Ich glaube, man wollte es einfach nicht mehr wissen. Und es war auch nicht positiv besetzt. Bei den Briten ist das The Finest Hour, The Battle of Britain, The Dam Bust. Das ist also eine Heldengeschichte, was positiv besetzt ist. Und wenn man Millionen Soldaten verliert und natürlich auch das Wissen um die Verbrechen, ja, im Gottes Namen, was soll man da wohl eigentlich Positives berichten als Akademiker jetzt? Und da war eher so eine Distanz. Und die meisten Leute wollen ja auch Geschichte betreiben, um ein gutes Gefühl zu haben. Also ich will eine Biografie lesen, irgendwie von Maria Theresia oder Friedrich dem Großen oder wem auch immer, König Wilhelm von Württemberg, um eigentlich ein positives Gefühl zu haben. Und dieser Weltkrieg hat eben Tod und Verderben gebracht. Und man stand auf der falschen Seite. Also warum damit Lebenszeit verbringen?
Herr Neitzel, kann man sagen, dieser Zweite Weltkrieg ist unterteilbar in verschiedene Segmente, in verschiedene Phasen, beginnend mit dieser Serie von Blitzkriegen und militärischen Erfolgen der Nazis?
Ja, es ist ein Konflikt, ein globaler Konflikt, in dem sich bestimmte Konfliktherde miteinander verbinden. Es ist eben, was am September 1939 beginnt, ist eben zunächst mal nur ein Konflikt zwischen dem Deutschen Reich und Polen. Da kommen Frankreich und Großbritannien dazu. Aber wir haben eben ganz viele Konflikte. Italien kommt dazu, Japan kommt dazu, der russisch-finnische Krieg, also alles mögliche, Bürgerkriege. Und das alles wird in einen riesigen globalen Konflikt aufgesogen, eingesogen. Und aus diesen vielen Konfliktherden zieht dieser Krieg dann auch seine Energie, seine totale Energie, seine destruktive Energie.
Und diese vielen großen militärischen Erfolge der Anfangszeit, haben die Hitler größenwahnsinnig gemacht?
Die haben ihn bestimmt ein Stück weit größenwahnsinnig gemacht und nicht nur ihn, sondern wohl auch die Militärs, die Generäle und ein Stück weit vielleicht auch die Deutschen, weil diese Erfolge so unendlich unerwartet waren. Selbst in Polen muss man sagen, also man hat schon gerechnet damit, dass man diesen Krieg gegen Polen gewinnt, aber dass man ihn so schnell gewinnt, dass alles trotz aller Probleme dann letztlich so gut klappt, damit hat man eigentlich nicht gerechnet. Und vor allen Dingen der Sieg gegen Frankreich war überhaupt nicht erwartet. Und danach konnte man vor Selbstbewusstsein kaum laufen und hat eigentlich völlig die Realität unter dem Boden verloren.
Und dann im Sommer des Jahres 1941 der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Damit war ein Zweifrontenkrieg da. Im Rückblick auch der Anfang vom Ende?
Ja und nein. Wir würden ja heute immer sagen, es war natürlich der große Fehler. Wobei man muss die Logik der damaligen Zeit verstehen. Alle Experten glaubten, dass die Sowjetunion wie ein Kartenhaus zusammenbrechen würde. Auch britische Experten, amerikanische Experten. Niemand glaubte, dass man der Wehrmacht zu Land noch Paroli bieten könnte. Und wenn die Sowjetunion zusammengebrochen wäre, dann hätte Hitler auch eine enorm starke Stellung gehabt. Dann hätte er sozusagen auch die Rohstoffe gehabt, um einen langen Krieg gegen die USA und Großbritannien zu führen. Man hat sich verkalkuliert, schlicht an den Völkern der Sowjetunion, die eben aufopferungsvoll mit einer unglaublichen Hingabe und unglaublichen Opfern auch für ihre Heimat gekämpft haben. Weniger für Stalin vielleicht, aber für ihre Heimat. Und damit den Deutschen unendliche Verluste zufügten, sodass die Deutschen sich zu Tode siegten.
Und dann Stalingrad, diese Katastrophe, dieses Debakel der 6. Armee von Generalfeldmarschall Paulus. Wie deprimierend war das für die Stimmung im Großdeutschen Reich, auch im Rückblick?
Also es war eine psychologische Wende des Krieges. Die militärische Wende ist viel früher, die ist eigentlich schon im Herbst 1941, selbst vor der Schlacht von Moskau, vor dem Eintritt der USA, ist der Krieg eigentlich für die Deutschen, so würde ich argumentieren, nicht zu gewinnen. Aber das kriegt eigentlich niemand so wirklich mit in Deutschland. Und man ist ja noch tief in Feindesland und mit der 6. Armee, mit der Einkesselung und dem, ja man muss sagen, Verrecken einer ganzen Armee da in der Eiswüste. Das ist eine psychologische Wende, da merken die Deutschen, hoppala, gewinnen werden wir vielleicht nicht mehr, aber vielleicht gibt es noch irgendwie so ein Remis oder so ein Unentschieden. Und das wirkt auch auf die Neutralen, das wirkt auch auf die deutschen Verbündeten, die Rumänen, die Ungarn, die so Fühler ausstrecken, wie kommen wir eigentlich aus diesem Krieg wieder raus.
Es hat dann im Jahr 1944 die Landung der Alliierten in der Normandie gegeben. Wie würden Sie diese Landung der Alliierten militärhistorisch einordnen und einsortieren?
Zu diesem Zeitpunkt war der Krieg natürlich schon lange entschieden. Und die Alliierten konnten in diesen Junitagen des Jahres 1944 eigentlich nichts falsch machen. Also die Überlegenheit war derart immens, dass eigentlich nur noch ein Sturm die Landung hätte verhindern können. Und die Deutschen standen, wenn ich das mal so salopp sagen, da eigentlich im Juni 1944 mit heruntergelassenen Hosen da. Mhm. Also die Entscheidung war längst getroffen. Die Verluste hatten bereits die des gesamten Ersten Weltkriegs weit überstiegen. Also man hatte eigentlich keine Chance mehr. Obwohl es ist interessant zu sehen, die meisten Deutschen glaubten damals, das sei die Entscheidungsschlacht. Wenn wir jetzt die Alliierten zurückschlagen, dann haben wir nochmal eine Chance.
Die Bombardierung der deutschen Städte, vor allem auch durch die Engländer, was hat das psychologisch im Deutschen Reich ausgelöst?
Ja, weniger als die Briten dachten. Die Briten hatten ja so eine Strategie ab Februar 42, in dem sie glaubten, die Deutschen, die leben in einer Diktatur, das muss ja fürchterlich sein, die sind so gestresst, wenn wir jetzt die noch bombardieren, dann wird die Loyalität mit der Regierung brechen und die Deutschen werden wie November 18 eine Revolution machen. Und das hat ja nun bekanntermaßen nicht stattgefunden, obwohl so viele Städte niedergebrannt wurden. Aber es war vielleicht eher so eine Niedergeschlagenheit. Die Leute wurden fatalistisch, und die Moral ging natürlich in den Keller, aber es gab keinen Aufstand. Das war außerhalb jeder Vorstellung. Das System hatte die Bevölkerung viel zu fest im Griff.
Das hat mich auch immer gewundert, dass es sowas wie einen Aufstand gegen dieses Nazi-Regime zu diesem doch relativ späten Zeitpunkt nicht gegeben hat. Gibt es da eine Erklärung für?
Es gab eben nicht wie in Italien zum Beispiel eine Autorität, die über Hitler stand. In Italien gab es einen König. Mhm. Der König hat Mussolini abgesetzt. Es gab auch nicht einen General wie im Ersten Weltkrieg Ludendorff, der noch so ein zweites Machtzentrum war. Also Hitler, was war alles auf Hitler und die Seinen, Goebbels, Göring, Himmler und so weiter zugeschnitten. Und dann ist ja auch die Frage, wer hatte überhaupt die Macht in den Händen? Und da hat die Partei schon dafür gesorgt und das NS-System, dass es keinen anderen Machtapparat gab. Und dann haben wir natürlich auch einfach die Loyalität, die Pfadabhängigkeit menschlichen Denken und Handelns. Nicht die meisten Leute, Deutschen, haben ja den 20. Juli verdammt und sagten, wir müssen jetzt zusammenstehen wie eine Eins. Man hatte die Revolution erlebt, die Dolchstoßlegende am Ende des Ersten Weltkriegs. Das sollte nicht mehr passieren. Ja. Also das ist, glaube ich, psychologisch und auch strukturgeschichtlich sehr gut zu erklären.
Dass Hitler zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit quasi nicht mehr aufgetaucht ist und offenkundig ja auch massive gesundheitliche Probleme hatte. War das in Deutschland bekannt?
Wenn man jetzt sich eingestanden hätte an der Front, dieser Mann ist krank, dieser Mann ist ein Verbrecher, was wären dann die Konsequenzen gewesen? Einfach aufhören? Ja, ich liege im Schützengraben und dann stehe ich auf und sage, jetzt ist vorbei oder so. Also diese Vorstellung, wie komme ich da eigentlich raus? Die gab es eigentlich gar nicht. Und das Interessante ist, das wissen wir aus vielen Quellen, dass die Deutschen eine Konstruktion geschafft haben, die Auflösung einer kognitiven Dissonanz. Sie haben vielleicht Dissonanzen gespürt, aber man löste das auf, indem man Hitler vom Nationalsozialismus getrennt hat. Und sagt, der Nationalsozialismus, die Gauleiter, das sind die Bösen und Hitler ist ja sowas wie der Vater des Vaterlandes und das ist was Positives. Und so hat man sich eine Konstruktion geschaffen, um auch noch an die Zukunft glauben zu können, an das eigene Tun.
Wenn Sie einverstanden sind, Herr Neitzel, würde ich gerne mal ein bisschen über die damals verantwortlichen und wichtigen militärischen Figuren im Dunstkreis von Hitler sprechen. Beginnen wir vielleicht mit den beiden, die dann auch später in Nürnberg gehängt wurden, mit dem General Keitel und dem General Jodl. Wie wichtig waren die fürs Militär?
Also sie waren für Hitler wichtig als, ich sage mal, Büroleiter, als militärische Büroleiter, die ihm, man muss sagen, in hündischer Weise ergeben waren, von denen es keine Widerworte gab. Aber Hitler brauchte natürlich auch einen Verwaltungsapparat. Eine moderne Armee war nicht, sagen, vom Feldherrnflügel zu führen. Und er brauchte Verwaltungsleute, die das für ihn machten, die die Befehle umsetzten, die ganze Stabsarbeit machten. Und da waren Keitel und Jodl ganz zentrale Figuren. Also sie waren für Hitler wichtig. Aber das Fatale ist natürlich, dass es für diese beiden Herren, es gab keinen Stopppunkt. Also sie hätten, glaube ich, alles gemacht. Und wenn Hitler befohlen hätte, dann noch die Blonden zu erschießen oder die Schwarzhaarigen oder ich weiß nicht was, hätten sie das wahrscheinlich auch gemacht. Also es gab keinen Moment, wo beide gesagt haben, es ist jetzt gut, wir gehen einfach in die falsche Richtung, wir geben einen militärischen Rat, der wird nicht befolgt und jetzt müssen wir uns auch gegen den Diktator vielleicht wenden.
Das heißt, bei diesen ganzen Durchhalteparolen, bei diesen sinnlosen Durchhalteparolen,
haben die mitgemacht.
Auch in Russland, gab es keine Widerworte.
Also es gab Widerworte, aber nicht von Keitel und von Jodl. Die Widerworte kommen am ehesten, je weiter sie an die Front gehen und je tiefer sie in der Rangfolge sind. Es gab natürlich Leute, die gesehen haben, es ist ein Wahnsinn. Oder wir müssen die militärische Struktur verändern. Das ist Inkompetenz, die so geht. Es gab Leute, die gezweifelt haben. Aber wer das eben laut geäußert hat, ist dann natürlich sehr schnell weg vom Fenster gewesen. Hitler hat ja zigfach die Befehlshaber von Armeen und Heeresgruppen ausgewechselt.
Welche Rolle hat Rommel gespielt, auch im Hinblick auf Hitler?
Er war ein Frontkämpfer, ein hoch ausgezeichneter Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, hat den Pulomerit getragen. Er hatte so eine Dynamik, ein Stoßtrupp-Kämpfertum, im besten Sinne von Ernst Jünger, könnte man das sagen. Und das hat Hitler imponiert. Und deswegen hat Hitler auch dafür gesorgt, dass Rommel auch eine besondere Figur auch in der Propaganda wird. Rommel hat dann ja, was ungewöhnlich war, als Infanterist eine Panzerdivision übernommen und war dann in der NS-Propaganda eine ganz große Nummer.
Er war vielleicht noch eine große Nummer, als es um den Westwall ging, also als man befürchtet hat, die Alliierten landen in der Normandie. Ja. Und wann kam der Fall?
Dann kommt der Bruch, der eigentliche Bruch eigentlich im Sommer 1944 in der Normandie, als Rommel alles versucht, die Alliierten wieder ins Meer zu treiben und dann merkt, wie in diesen Kämpfen ihm also die Zehntausenden, Hunderttausenden Soldaten zwischen den Fingern wegsterben und die deutsche Heereskraft wie das Eis in der Sonne schmilzt. Und da macht Rommel was ganz Bemerkenswertes, weil er sich dann letztlich gegen Hitler stellt und merkt, also jetzt ist der Krieg, wir kämpfen, das machen wir, aber jetzt ist die Schlacht verloren und jetzt muss auch gut sein, jetzt muss auch Ende sein. Und das hat praktisch kein anderer General so gemacht.
Und dann kam die Alternative, entweder Volksgerichtshof oder Freitod durch Erschießen.
Genau, also er ist ja dann 3 Tage, bevor das Hitler-Attentat von Stauffenberg vollführt wird, wird er in der Normandie schwer verwundet. Er liegt also da zunächst im Lazarett und ja die große Diskussion, wie nah Rommel am Widerstand wirklich war. Auch in meinen Forschungen würde ich Rommel also als einen Widerständler last minute sozusagen bezeichnen. 5:12 und das kriegt auch dann die Gestapo mit. Sie finden also raus, dass er Verbindung zum Widerstand hatte und dann wie Sie es eben gesagt haben, stellen Sie ihm vor die Alternative Volksgerichtshof oder Selbstmord und er schließt sich dann eben das Gift zu nehmen. Da gibt es in Ulm die Beerdigung, Staatsbegräbnis und alles wird vertuscht.
Soldaten, das ist der Titel, Untertitel Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Das ist ein Buch, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Die beiden Autoren, der Soziologe Harald Welzer zum einen, zum anderen unser heutiger Gast, Professor Sönke Neitzel, Militärhistoriker aus Potsdam. Sie haben damals ein total spannendes Projekt gehabt, deutsche Soldaten in amerikanischer und britischer Kriegsgefangenschaft, die abgehört wurden. Was kam da raus?
Da kamen viele Dinge raus. Also zunächst mal, dass man sich zum Beispiel viel schneller an Gewalt, an Massengewalt auch gewöhnt, als wir das geglaubt haben. Dass diese Soldaten, auch wenn sie nicht in Verbrechen direkt involviert waren, eigentlich alles für möglich hielten. Also die Vorstellungswelt, was es für Verbrechen geben kann, die war eigentlich unendlich.
Ja.
Es war keine Überraschung da, wenn jemand erzählt hat, dass er ein Verbrechen, eine Judenerschießung oder dergleichen erlebt hat. Gab es keine Überraschung. Da war niemand da, der sagte, das kann doch gar nicht sein, das stimmt doch nicht.
Gab es sowas, verzeihen Sie, wie moralische Empörung?
Also die Judenvernichtung ist für, nicht für alle, aber war für viele zu viel. Das darf nicht sein. Also die Frauen und Kinder umzubringen, das ist eine Sache, die den damaligen Soldaten schon gegen den Strich gingen. Aber das Interessante ist, dass sie daraus keine Schlussfolgerung zogen. Mhm. Also für uns ist ja klar, dass die Shoah und der Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen und so weiter, dass das eben eine besondere Signatur des Zweiten Weltkriegs ist und der eben anders war als der Erste Weltkrieg. Und dass die Deutschen eben hier als Täter aufgetreten sind. Und diese Schlussfolgerung, dass es ein verbrecherischer Vernichtungskrieg ist, den haben nur die allerwenigsten gezogen. Sondern es war eher so, naja, also ja, das gehört halt irgendwie dazu. Es war dann auch irgendwie schlimm und es ist ja unerhört, aber das gehört irgendwie dazu. Und sie stellen damit auch nicht ihre eigene Rolle in diesem System Wehrmacht in Frage.
Und vermutlich hat es im Denken und im Handeln und auch im Sprechen einen Unterschied gemacht, ob jemand Bomberpilot war oder ein einfacher Soldat im Schützengraben.
Das hat einen Unterschied gemacht, denn es ist ja interessant, Menschen können aus vielen Gründen töten, aber sie können vor allen Dingen dann töten, wenn sie aus der Distanz töten.
Mhm.
Und die Bomberpiloten, das ist ja wie in einem heutigen Computerspiel, sind ja mit den direkten Folgen ihres Tuns nicht konfrontiert gewesen. Und viele dieser abgehörten Gefangenen waren Luftwaffenpiloten. Und das liest sich zum Teil so wie ein heutiges Ballerspiel, während ein einfacher Infanterist, der im Dreck lag und der ich weiß nicht, wie viele Menschen vielleicht mit dem Spaten erschlagen hat,
ja,
der versucht das eher zu umschreiben, der versucht das eher wegzudrängen. Das ist ein anderes Verhältnis zum Töten und zum Kämpfen.
Auch. Und es hat offenkundig auch Soldaten gegeben, inhaftierte Soldaten, die von der schönsten Zeit ihres Lebens gesprochen,
ja,
haben. Und sie selbst haben das, glaube ich, auch Jahre später dann erlebt bei bestimmten Kameradschaftsabenden.
Ja. Also ich glaube schon, dass Menschen gut dabei sind, die negativen Dinge auszublenden, das Leid, die Angst und dann so diesen Thrill, den es eben ausmacht, ein Flugzeug zu fliegen, als Bordschütze zu fungieren. Also das ist nach wie vor da und das haben sie auch in heutigen Armeen. Also wenn sie heute mal schauen, wer Scharfschütze wird, der wird das ja nicht, weil er Pazifist ist und weil er das total schrecklich findet, sondern weil natürlich von einem Scharfschützengewehr für viele eine Faszination ausgeht. Und das kann man übrigens auch sehen, wenn sie mal sich im Internet Helmkameraaufnahmen von Soldaten aus Afghanistan anschauen. Egal welcher Nationalität. Also von Krieg und Kämpfen und auch von Töten geht einfach eine Faszination aus. Und das ist für uns ein Diskurs schwer zu verstehen, aber wir müssen das so annehmen.
Eine Bilanz des Zweiten Weltkrieges, mehr als 60 Millionen Tote. 45 war alles vorbei. Wie hat die Aufarbeitung stattgefunden? Fangen wir mit der Bundesrepublik Deutschland an.
Man ist zunächst ja sehr militärkritisch in den 50er Jahren, ohne Mich-Bewegung und dergleichen. Aber es gibt so eine Art Common Sense, dass man sagt, naja, also wir haben ein zerstörtes Land, wir haben den Holocaust, die ganzen Verbrechen, aber wir waren doch eigentlich die besten Soldaten der Welt.
Ja.
Und das ist so das Letzte, was man überhaupt noch hat aus dieser Zeit, um es sagen als positiven Bezugspunkt zu haben. Also die Wehrmacht ist eigentlich bis in die 1990er Jahre, gilt als eine erfolgreiche militärische Institution, ja gerade die beste Armee der Welt. Und das gibt den 10 Millionen Überlebenden in der Bundesrepublik eben auch das Gefühl, also wir haben zwar verloren und eigentlich ist daran Hitler schuld, aber wir haben auch eigentlich ganz schön was gerockt.
Wobei die Aufarbeitung dann der nationalsozialistischen Verbrechen durchaus stattgefunden hat, beginnend, Frage, mit den Auschwitz-Prozessen in den 60er Jahren?
Sogar noch vorher, mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess 58.
Ja.
Und so beginnt eben dann auch weit vor 68 diese Aufarbeitung, diese Prozesse. Aber es ist eben interessant, dass die Wehrmacht da weitgehend ausgenommen wird. Nicht? Also der Massenmord an den sowjetischen Kriegsgefangenen, diese 3 Millionen, die umgebracht wurden. Das ist erst eine Sache, die in den 70ern mal wissenschaftlich kommt und dann lange braucht, bis sie in die Gesellschaft geht. Ja. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Shoah und den, sagen, NS-Verbrechen und dann, sagen, den militärischen Kriegsverbrechen, wobei die natürlich verwoben waren. Und die Wehrmacht ist eben relativ lange von dieser Diskussion ausgenommen.
Dann gab es die DDR, die sich ein Stück weit zumindest einfach gemacht hat, indem sie gesagt haben, verantwortlich für die Verbrechen sind die im Westen.
Die Bösen sitzen im Westen und wir sind ja Antifaschisten und wir haben damit nichts zu tun. Wobei natürlich genauso viele Wehrmachtssoldaten und SS-Leute auch in der DDR gelebt haben, zum Teil auch in der NVA waren, weniger als in der Bundeswehr, aber eben zum Teil auch.
Ja.
Und der kommunistische Widerstand, das kommunistische Erbe steht im Mittelpunkt und eine wirklich kritische Auseinandersetzung hat es dort systembedingt nicht gegeben.
Und eine sehr spezielle Aufarbeitung hat es in Österreich gegeben, also dem Land, aus dem ja sehr viele hochkarätige Nazis gekommen sind.
Es gab eigentlich gar keine Aufarbeitung, also bis zum Waldheim-Fall, Kurt Waldheim 86, da wird es dann diskutiert, hups, vorher ist das eigentlich einfach, weil man sagt, ja, das waren ja die Deutschen. Und wir sind ja keine Deutschen und damit haben wir eigentlich nichts zu tun und wir waren die ersten Opfer. Diese Mohrrübe des Diskurses bieten die Alliierten ja den Österreichern an und in diese Mohrrübe wird kräftig reingebissen und dann kommt man eigentlich erst in Ende der 80er Jahre, 90er Jahre dazu, zu sehen, dass man natürlich, dass es auch Teil der eigenen Geschichte ist zwischen 38 und 45.
Wobei da auch beginnend mit dem, was Waldheim ausgelöst hat, die Aufarbeitung, glaube ich, eine eher milde war.
Eine eher milde, aber ich habe mal selber ein Projekt gemacht an Wiener Schulen, wo ich dann auch die Schüler gefragt habe, welchen Anteil hatten die Österreicher am Nationalsozialismus und Wehrmacht und so weiter. Und da war ich erstaunt, dass die meisten gesagt haben, ja, den gleich großen Anteil wie die Deutschen. Also ich glaube schon, dass es in Österreich mittlerweile tief in die Gesellschaft eingesickert ist. Aber es ist in der Tat richtig, dass das, also sowas wie die Wehrmachtsausstellung hat es, also die ist ja auch dann in Österreich gezeigt worden, aber das ist eine originär deutsche Sache und vielleicht war der Prozess in Deutschland noch schmerzhafter als in Österreich. Aber er hat in Österreich auch stattgefunden und ich glaube, dass wir heute in Österreich über diese Zeit auch reflektiert, kritisch und so weiter reden. Wenn ich an etliche Kollegen von mir in Wien, in Graz denke, die Projekte haben über Zwangsarbeit, der Kriegsgefangene, die Shoah und so weiter. Also da muss sich Österreich nicht verstecken.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Professor Sönke Neitzel, der, ich glaube, seit 2015 einen Lehrstuhl für Militärgeschichte an der Universität in Potsdam hat. Der erste und einzige Lehrstuhl bislang für Militärgeschichte, Herr Neitzel?
Der erste und einzige, 1997 eingerichtet und bisher bin ich in Deutschland allein auf weiter Flur.
Wie frei sind Sie mit der Planung Ihrer Projekte?
Da die Wissenschaftsfreiheit ja im Grundgesetz gesichert ist, bin ich Gott sei Dank nur Gott verpflichtet und ein bisschen meinem Unipräsidenten. Aber nein, ich kann in den Projekten und in den Forschungen machen, was ich will und das ist ja auch gut so.
Wie groß ist das Interesse der Studenten an Militärgeschichte oder anders gefragt? Gibt es nicht auch viele Studenten, die sagen, wir wollen viel lieber was über den Frieden erfahren?
Also es gibt diese Debatte natürlich. Wir haben ja zwei Masterstudiengänge, War and Conflict Studies und mit Dublin zusammen International War Studies. Und der Aster hat dann auch gesagt, warum wir das nicht Peace and Conflict Studies nennen. Und ich war immer der Meinung, dass die Deutschen, glaube ich, mit Krieg irgendwas zu tun haben im 20. Jahrhundert und dass man sich eben gerade als Deutscher eben auch mit Krieg beschäftigen muss und mit Militär beschäftigen muss. Wir müssen eindringen in diese Konflikte, um sie zu verstehen und dann vielleicht auch was zu lernen, wobei wir Deutschen, glaube ich, eine Menge draus gelernt haben. Und ich kann sagen, wir haben nur mit diesem Masterprogramm einen sehr, sehr großen Zuspruch vom Inland und vom Ausland. Also da darf ich mich nicht beklagen.
Wenn Sie das Thema ansprechen, wer was gelernt hat aus diesen Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs, hat vielleicht pathetisch formuliert die Menschheit wirklich gelernt?
Also ich glaube, dass zumindest für die Deutschen es so ist, dass sie gelernt haben. Und das merkt man ja an unserem Umgang mit Militär und mit Konflikten und mit Gewalt. Also ganz aktuell, wenn wir jetzt an die Straße von Hormuz denken oder andere solche Konflikte, auch Syrien kann man das schön nachweisen. Die Deutschen sind eben extrem zurückhaltend mit dem Einsatz des Militärs und fallen da ja eigentlich noch hinter die Großmächte Dänemark und Niederlande zurück. Und das liegt natürlich an unserer Geschichte. Und das liegt daran, dass für uns Krieg immer automatisch mit Verbrechen, mit Zerstörung, Vernichtung immer negativ besetzt ist. Und in anderen Ländern ist es nicht ganz anders.
Gleichwohl, verzeihen Sie, ist diese Parole der 50er Jahre nie wieder Krieg-Utopie geblieben?
die ist Utopie geblieben, weil offensichtlich es so ist, dass viele Menschen der Meinung sind, dass sie mit Krieg und mit Gewalt Probleme lösen. Und das können sie an vielen Orten sehen. Also alle Nationalstaatswerdungen sind mehr oder minder über Krieg geschehen. Nicht? Also wenn Sie mal nach Polen gehen, der 11. November 1918 ist der sagen, Gründungstag der Republik Polen, aber für uns der Ende des Ersten Weltkriegs. Aber ohne den Ersten Weltkrieg hätte es Polen nicht gegeben, als Gründungsstaat. Oder die italienische Einigung ist eben auch über Krieg und so weiter und so weiter. Das können Sie, die ganzen Befreiungskriege des Balkans gegen die Türken. Auch die Kosovaren nehmen wir mal an, nicht? Also ohne einen Krieg gegen die Serben wäre das Kosovo heute nicht unabhängig.
Wenn wir, Herr Neitzel, zum Schluss der Sendung noch kurz auf 2019 gucken, welcher Konflikt aktuell macht Ihnen am meisten Kummer?
Sicher der Konflikt im Nahen Osten, den wir ja gar nicht auf eine Kleinregion fokussieren können, sondern das geht jetzt sagen letztlich von Afghanistan bis nach Ägypten oder bis nach Libyen. Und die große Gefahr ist eben, dass sich diese einzelnen Konfliktherde zu einem großen Konfliktherd vermengen und es dann wirklich knallt. Und bisher haben wir ja als westliche oder internationale Staatengemeinschaft, ist so schlimm das alles ist, zumindest geschafft, dass sich die Konflikte nicht vermengen und dass wir sie einigermaßen auseinanderhalten können. Aber da wird natürlich gezündelt, die Rolle des Irans, die Rolle Saudi-Arabiens, Jemen, Israel, Syrien, da kann man sicherlich große Sorge haben. Und wir sind alle ja gemeinsam ein wenig ratlos, wie wir das auf eine gute Bahn bringen sollen.
Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten und schöne Grüße nach Berlin.
Sehr gerne. Schöne Grüße zurück nach Stuttgart.
SWR 1, Leute. Der Radio Talk als Podcast. Eins gehört. SWR 1.